Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es ist wieder mal schön, hier bei Ihnen, mit Ihnen zusammen einen Gottesdienst feiern zu können, feiern zu dürfen. Ich bin mittlerweile 71 Jahre und ich hoffe, dass ich noch viele Dienste auch machen kann und Gott damit auch danke, dass ich am Leben bin. Der Predigtext für heute, ich habe ihn ausgesucht aus dem Prediger 3 in Auswahl. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merke, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Die Uhr läuft. Wir wissen nicht, wann unsere Uhr zum Stehen kommt. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Wir fragen uns ja oft, welch bleibenden Wert hat die Mühe, wenn der Mensch die Zeit oder seine Zeiten nicht in seiner Hand hat. Wenn wir die Verse so hören, sterben hat seine Zeit, geboren werden hat seine Zeit, lieben, hassen, Streit, Friede. So trifft das auch ein Stück weit unsere Realität hier auf Erden. Alles ist in Bewegung, nichts hat Bestand. Daran kann der Mensch nichts ändern. Bei dieser Beobachtung kann man zu der Schlussfolgerung kommen, dass sich alles gegenseitig auch aufhebt und deshalb am Ende nichts übrig bleibt. Das wäre schlimm, wenn am Ende aller Tage bei einer Beerdigung gesagt wird, die Schaufel Sand ist das Letzte. Liebe Freunde, das wäre wirklich das Allerletzte. Dann müsste man sich ja fragen, was hat das für einen Sinn, dass du hier auf dieser Erde dich bewegst? Dass du dich ärgern musst über alles Mögliche, dass du dich freuen darfst. Aber wenn du dich freust, weißt du genau, irgendwann kommt auch wieder ein Tief. Und im weiteren Verlauf, das hat der Gerhard eben auch schon in dem Text gesagt, Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Und das heißt, man hat ja auch eine Bestimmung vor Gott, dass man eine Aufgabe erfüllen kann und darf zu seiner Ehre. Wenn wir den Zusammenhang berücksichtigen, in dem diese Aussage steht, dann könnte die Ewigkeit auch eine undefinierbar lange Zeit gemeint sein. Gott gibt dem Menschen das Verlangen in das Herz. Sein Handeln und seine Zeiten auch zu verstehen oder verstehen zu wollen. Er handelt zu allen Zeiten nach denselben Grundsätzen. Doch der Mensch ist nicht in der Lage, das Werk von Anfang bis zum Ende zu erfassen. Ich möchte fast sagen, auch Gott sei Dank. Ihm bleibt auch ein Stück weit, sich ehrfürchtig vor Gott zu bewegen und Gott die Ehre auch zu geben. Jetzt ist unsere Frage: Wie finde ich eigentlich Glück und Sinn im Leben? Sollte man nicht aus allem auch das Beste machen? An Möglichkeiten, die wir haben, dass wir unsere Gaben nicht vergeuden, dass wir unsere Gaben einsetzen für die Gemeinde, für die Gemeinschaft, für unsere Menschen, die mit uns leben. Und es gibt wohl niemand, der ein problemfreies Leben hat. Schon die Bibel sagt, dass es eine Zeit zum Weinen gibt und eine Zeit zum Klagen. Die innere Stärke, aus jeder Situation das Beste zu machen, hilft einem, solche Zeiten durchzustehen. Ja, praktisch wie ein Stehaufmännchen. Rückschläge zum Vorteil zu nutzen. Da denke ich an viele Gemeindeglieder, die ich auch begleitet habe, mit denen ich noch befreundet bin, dass sie sich nicht durch Rückschläge zurückziehen, sondern kämpfen und sagen, dieses Leben hat mir Gott geschenkt und ich versuche es bis zum letzten Atemzug auch zu leben, zu seiner Ehre. Die große Frage nach dem großen Glück. Wie kann ich mich glücklich bezeichnen? Was bedeutet Glück in unserem befristeten Menschenleben, das kaum angefangen hat, schon sehr schnell wieder zu Ende gegangen ist? Ich denke oft an die 40 Dienstjahre, die ich hinter mir habe, Erlebnisse, Begebenheiten, und es kommt auch ein bisschen Wehmut auf, aber auch Dankbarkeit, Freude. Begebenheiten kommen einem wieder in den Sinn. Und Grundfragen der hellenistischen Zeit werden hier angesprochen, die uns noch heute beschäftigen. Der Prediger sagt, das Leben ist wie ein Hauch, so schnell vorbei. Schön wie eine Seifenblase, aber sie kann aber auch sehr schnell zerplatzen. Zufall und Zeit. Der Mensch kennt die Zeiten nicht wirklich. Manchmal findet er sich plötzlich in einer Unglückszeit und das Glück zerplatzt wie eine Seifenblase. Manchmal überfällt es einen mit Unglück, manchmal mit Glück. Warum? Verstehen können wir es nicht ganz. Was sind gute Zeiten? Was sind schlechte Zeiten? Können wir schlechte ändern und lernen, unser Leben so zu gestalten, dass wir glücklicher sind? Psychologische Ratgeber sagen, man kann es, denke positiv. Nun, kein Mensch kann so vermessen sein, er hätte alles in seiner Hand. Ein bisschen positiv denken und schon ist die Welt wieder rund und schön und gut. Blicken wir heute darauf, welchen Rat uns der Prediger gibt. Er sagt, zuerst schau doch mal die Bedingungen an, unter denen wir leben. Welche Bedingungen gibt es für das Glück und für unser zeitliches Leben? Was ist Glück überhaupt? Macht Geld glücklich? Sicher, wir brauchen Geld, dass wir leben können. Wissen müsste es sicherlich die reichste Ente der Welt. Dagobert Duck aus Entenhausen lässt selbst Warren Buffett oder Bill Gates, dieser Impfdiktator, wie reiche Schlucker aussehen. Doch ist Dagobert glücklich? Zweifel sind angebracht. Gewiss beim morgendlichen Bad im Geldspeicher schwimmt er im Glück. Für kurze Zeit kann Dagobert die Welt vergessen und auch jene, die nach seinen Talern gieren. Das sind die Panzerknacker, die Bösen, die Schlitzohren. Bei Dagobert Duck würde der Mediziner sagen, er schüttet Glückshormone aus. Und er würde weiter sagen, dem Talertaucher eine integrierende, identitätsstiftende Wirkung auf die gesamte Persönlichkeit auch attestieren. Glück, was ist das? Ja, und der Dagobert Duck, der immer wieder bedroht wird von den Panzerknackern, hat ja auch noch einen Neffen, so ein Taugenichts, der nichts kann, der nichts will und der immer pleite ist. Und Dagobert speist ihn in der Regel immer mal wieder ab mit so ein paar Groschen, die er ihm dann wieder gütigerweise gibt. Glück, was ist das? Lottogewinn? Glück ist, würde ich mal für mich sagen, dass ich morgens aufstehen kann mit Kreuzschmerzen und sagen kann, lieber Gott, ich danke dir, dass du mir noch meine Kreuzschmerzen hast. Und dass ich die hoffentlich noch lange haben darf. Glück. Es wird unterschieden zwischen Glück haben, einen Glücksmoment erleben oder dauerhaftes Glück. Aber dauerhaftes Glück wird es nicht so richtig geben, denke ich, wenn ich an den Ring des Polykrates denke, wo er auf Samos so zurückschaute und sagt, das gehört alles mir, ich bin ein glücklicher Mann. Und plötzlich von einem Augenblick zum anderen hat das Unglück ihn ereilt. Macht Geld glücklich? Je materialistischer wir sind, desto weniger sind wir zufrieden mit unserem Leben. Auf diesen Zusammenhang macht bereits das alttestamentliche Buch Prediger aufmerksam. Wer das Geld liebt, wird des Geldes nie satt. Und wer Reichtum liebt, bekommt nie genug. Und die Gefahr des Vergleichens ist auch sehr stark in unserer Gesellschaft ausgeprägt. Auf die meisten Menschen hat es eine schädliche Wirkung, wenn sie ihren materiellen Wohlstand mit anderen vergleichen. In noch drastischere Worte kleidet die Bibel die Gefahren des Neides. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Aber Eifersucht ist Knochenfraß. Sprüche Salomos. Wir denken ja auch oft so, ging mir genauso, wenn ich mal meine Schule fertig habe, wenn ich mal verheiratet bin und Kinder habe, dann bin ich glücklich. Ja, ich glaube, da fangen manchmal auch die Sorgen erst an, die Probleme mit heranwachsenden jungen Kindern, die ihre eigenen Wege auch gehen wollen. Dass man dann auch ein Stück weit Führung hat, haben muss, aber nicht zu stark, denn sonst entfremdet man sich den Kindern. Es ist immer so eine Gratwanderung. Und oft ist es ja so, dass die Großeltern die Fehler bei ihren Enkeln ausmerzen, die sie selber bei ihren Kindern gemacht haben. Oder wenn ich erstmal ein Haus habe, dann bin ich glücklich. Dann kommt die Grundsteuer, dann fällt ein Ziegel vom Dach. Wir haben alle schon mal so gedacht, wenn das Ziel erreicht ist, der Herzenswunsch erfüllt. Und hat das Glück denn angehalten? Oder kam danach wieder so das Gefühl, irgendetwas fehlt mir doch? Natürlich, wenn man sich etwas Schönes leisten kann oder erreicht, worauf man hingearbeitet hat, freut man sich. Dauerhaftes Glück ist nicht nur von Besitz und Erfolg abhängig, sondern wie bei einer guten Gesundheit spielen immer mehrere Faktoren zusammen. Jeder Mensch ist ein Individuum. Was den einen glücklich macht, macht den anderen vielleicht gar nicht glücklich. Außerdem verändert man sich im Lauf des Lebens. Man setzt andere Prioritäten. Wir zum Beispiel zu Hause, wir sagen so, wir frühstücken zu Hause schön, wir gehen mal Kaffee trinken, wir besuchen die oder jene Veranstaltung, wir sind unterwegs, treffen Menschen, reden mit ihnen, haben Gemeinschaft. Für echtes Glück gibt es zum Beispiel, ist es wichtig, zufrieden zu sein. Wer von uns könnte sagen, er ist zufrieden? Zufrieden ist doch, wenn man aufstehen kann, wenn man seine sieben Sinne beisammen hat, wenn man Menschen hat, die einen verstehen, die einen lieb haben, die einen auch mal in den Arm nehmen, die Verbundenheit, auch die Anrufe, die man immer wieder mal bekommt von alten Gemeindegliedern, für die man überhaupt nicht mehr zuständig ist. Auch das freut einen immer wieder zu sehen, es war nicht alles ganz umsonst. Vor allem eins sollte man gar nicht zulassen, bei sich selbst, Neid. Neid, wir hörten es ja, ist Knochenfraß. Und ein Mensch, der neidisch ist, ist mit sich selber unzufrieden. Heißt auch in der Bibel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du dich selbst liebst, so wie du bist, kannst du doch den anderen auch mit seinem Gott weiß was alles auch lieben, gerne haben, akzeptieren. Wir müssen nicht alle Menschen gleichermaßen lieben, ihnen um den Hals fallen. Aber hassen sollte man nicht. Denn Hass kommt immer wieder auf einen selber zurück. Vielleicht ist es auch mal ganz hilfreich, so innere Stärke zu entwickeln. Innere Stärke, so man sagt dazu Selbstbewusstsein, dass man sagt, ich muss nicht mit dem neuesten Fummel da rumlaufen, ich muss nicht das größte, neueste Auto haben, aber ich freue mich auch mit dem Nachbarn, wenn er es hat. Das ist eine große Sache, die man sich selbst auch immer wieder erarbeiten muss. Je mehr Energie und Zeit ich für ein Ziel oder einen Wunsch aufwende, desto stärker ist dann auch der Gegenpol, der Schatten. Diesen Schatten muss man erkennen. Die ersten 40 Jahre habe ich gearbeitet, um einen Wohlstand zu haben, und die restlichen 40 Jahre oder die Restlaufzeit lebe ich für den Doktor und für die Gesundheit und investiere das ganze Geld, was ich erarbeitet habe, in meine Gesundheit wieder, dass ich halbwegs wieder brauchbar leben kann. Wie gesagt, diese Polarität, alles hat seinen Preis. Wende ich zu viel Energie für den Erfolg und den Reichtum oder den Ruhm auf, vergesse ich vielleicht meine Gesundheit und zahle hier einen hohen Preis, der mir im Nachhinein viel zu groß erscheint. Der Wechsel der Sichtweisen ermöglicht es dir und mir, die eigene Mitverantwortung an der Situation zu erkennen. Damals in Frankfurt, unpolitisch bin ich auch heute noch nicht, zu meiner Studienzeit, 1970 war das, ja, 70, habe ich gelernt, dass die Fähigkeit zur Kritik auch immer an der eigenen Person geschult werden soll. Das heißt also, reflektiere dich auch mal selbst. Durch Corona habe ich viele Freunde verloren, ich habe aber auch viele Freunde gewonnen, weil ich eine andere Sicht zu diesem Thema auch habe. Dass Corona nicht das Letzte ist. Die Daten, ich will jetzt auch mich weiter gar nicht darüber aufregen oder nicht. Es ist insofern immer angesagt, alles, auch was das RKI sagt, mal kritisch zu hinterfragen. Stimmt es? Oder sind das Fake News? Nicht immer nur auf den Donald Trump schimpfen, sondern erstmal auch hier da in der eigenen Hütte mal gucken, kriegt man da nicht auch genügend Fake News serviert und präsentiert. Ja, die Fähigkeit zur Kritik ist ganz wichtig. Reflektiere dein eigenes Selbstbewusstsein. Du verhinderst damit, dass du die Opferrolle bekommst, dass du da hineingerätst, weil du anderen die Schuld an deinem Leiden gibst. Ei, hätte ich nicht den Rat befolgt, dann wär's mir gut gegangen. Ei, Leute, die Entscheidung hast du doch selbst gefällt. Du kannst doch nicht andere für deine Entscheidungen verantwortlich machen. Und man hört das leider allzu oft, dass Menschen anderen die Schuld geben für ihr eigenes Versagen. Jedes Mal, wenn du anderen Menschen die Schuld gibst, sagst du genau genommen Folgendes: Ich bin zu doof, mein eigenes Leben selbst in die Hand zu nehmen, zu bestimmen, was mit mir geschieht. Andere können mit mir machen, was sie wollen. Das fördert nicht gerade das Selbstbewusstsein, sondern lediglich Zorn, Ohnmachtsgefühl, ja, aber auch ein Stück weit Neid. Der Prediger sagt, alles hat seine Stunde, alles hat sein zeitliches Maß. So nehme ich ein Symbol für diesen Aspekt, ein Maßband. Für alles Geschehene gibt es eine bestimmte und eine bemessene Zeit. Also ist jede Zeit befristet und trägt somit auch das Ende in sich. Glück hat ein Ende, aber auch das Unglück hat ein Ende. Gott sei Dank. Unser Leben in der Zeit realisiert sich in Gegensätzen. Zeit und Raum trennen und bilden die Gegensätze, zwischen denen wir uns bewegen. Zeit zum Gebären, Zeit zum Sterben. Keiner von uns konnte über den Zeitpunkt seiner Geburt bestimmen. Er wurde vorgegeben. Und ebenso kann keiner von uns darüber verfügen, wann wir eines natürlichen Todes sterben wollen. Gott ist es, der uns zu einem bestimmten Zeitpunkt das Leben schenkt, aber auch dann wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt einfordert. Das müssen wir uns immer vor Augen halten. Vor allem in unserer Gesellschaft ist ein großes Thema verdrängt: Sterben. Ja, nicht, Herr Pfarrer, rede Sie ja nicht vor Sterben. Man lebe doch jetzt. Aber wenn du das mit einbeziehst, kannst du auch viel intensiver leben. Wenn man dann mal im Loop ist oder im Kaffee oder wo auch immer und sein Tässchen Kaffee trinkt, ist das doch eine herrliche Sache, zu sagen, Mensch, toll, das ist Lebensqualität. Ich danke dir, lieber Gott, dass ich das noch kann, dass ich das noch darf. Das Vertrauen, dass Gott es gut mit uns Menschen meint, ist die Grundlage dafür, dass wir die Zeit unseres Lebens auch entschlossen nutzen. Gerade die Einsicht in die menschliche Begrenztheit und Unverfügbarkeit des Lebens öffnet dann auch uns den Blick für die Möglichkeiten, die wir selber haben. Der Mensch kann und soll die vorgegebenen Zeiten erkennen und dem Gebot der Stunde folgen. Wenn wir aus Gottes Hand annehmen, worüber wir nicht verfügen können, und gleichzeitig das, was Gott uns schenkt, auf die bestmögliche Weise auch nutzen, dann kann unser Leben gelingen. Nee, dann wird unser Leben gelingen. Weil wir dann das Potenzial, was wir haben, auch voll zum Einsatz bringen. Der Prediger drückt das so aus: Ich erkannte, dass sie nichts Besseres zustande bringen, als sich zu freuen und Gutes tun im Leben. Gott gibt dem Menschen genug Gelegenheit, mit seinen Gaben und seinen zur Verfügung stehenden Mitteln für andere Menschen und für diese Welt Gutes zu bewirken. Die Zeit ist eine Gelegenheit. Carpe diem, nutze den Tag, nutze die Stunde. Es ist immer später, als man denkt. In diesem Sinne können wir auch jeden Tag neu die Gelegenheit wieder ergreifen, im Rahmen unserer Möglichkeiten segensreich zu wirken. Die Grundlage dafür ist das Vertrauen, dass unsere Lebenszeit nicht in meinen Händen unbedingt liegt. Natürlich, wenn man ungesund lebt, dauernd im Vollsuff da rumläuft oder sich von einer Torte zur anderen spaggert, das ist natürlich auch nicht so das Richtige, denke ich, sondern aber, dass wir sagen, unsere Lebenszeit liegt in Gottes Händen und ich versuche, das Beste daraus zu machen. Nutze den Tag. Ich habe jetzt ein paar Sachen zusammengetragen. Was ist Glück? Definition von verschiedenen Blickwinkeln. Augustin, der Kirchenvater, sagt: Glück ist Gott haben und Dasein für den Mitmenschen. Aristoteles sagt, das ist eine Antike: Glück ist Tugend und Tüchtigkeit. Thomas von Aquin: Glück ist, die Gebote Gottes zu halten. Und unser guter Dr. Martin Luther: Glück ist die Gnade Gottes. René Descartes: Glück ist Zufriedenheit. Immanuel Kant: Glück ist Pflicht. Jetzt nicht zu erwarten, dass man so sagt, also du musst das tun, sondern ich denke da an den kategorischen Imperativ von Kant, ja, dass das auch eine freiwillige Sache ist für einen, der sich selbst in die Pflicht nimmt. Ich muss das und das tun, um auch mir selber zu genügen. Ganz wichtig. Epikur: Glück ist Unerschütterlichkeit und körperliche Gesundheit. Thomas Hobbes: Glück heißt, den Begierden folgen. John Locke: Glück ist ein Höchstmaß an Vergnügen. Und da denke ich auch wieder an das Leben, wenn man im Café sitzt. Ist es nicht auch ein Höchstmaß an Vergnügen, wenn man dann Menschen begegnet, die einem wieder mal auf ein Schwätzchen die Zeit vertreiben? Und David Hume: Glück ist, was allen nützt. Und so kommen wir auch langsam zum Ende meiner Predigt. Unser Predigttext gibt Antwort zur Frage: Was ist Glück für Menschen? Ich bin glücklich, wenn ich mich freuen kann an meinem Tun, meiner eigenen Erfahrungen ist, wenn ich 50% meiner Arbeit tue, die mir Freude macht, kann ich die restlichen 50%, die ungeliebt sind, auch gerne tragen. Das ist immer egal, wo man ist. Auch als Pfarrer hat man nicht immer nur angenehme Sachen zu tun. Wenn ich sage, das muss dann auch mitgemacht werden. Ich bin glücklich, wenn ich Gottes Gaben in vielem am Tag genießen kann. Essen, Trinken, die Schöpfung, die Beziehung. Noch einmal, was ist denn das, der schaut aus? Noch eine andere Tür öffnet sich, öffnet der Prediger. Seine Schrift ist Ausdruck einer Sehnsucht, die Jahrhunderte nach ihrer Niederschrift in der Person Jesu Christi ihre Erfüllung findet. Micha beschreibt uns den Geburtsort des Retters 710 Jahre im Voraus. Ist das nicht beeindruckend? Das bietet der Koran nicht. Circa 680 Jahre vor der Erfüllung sieht der Prophet Jesaja das Wunder der Geburt des Retters voraus. Können Sie sich das vorstellen? 680 Jahre. Und der gleiche Prophet Jesaja berichtet uns von dem Leiden des Messias als das Lamm Gottes. Die Hände wie der Kirche, die müsste so in Norddeutschland sein, Flensburg, Bremen, in dieser Richtung müsste dieses sein. Jesajas Worte sind Ausdruck einer Sehnsucht, die Jahrhunderte nach ihrer Niederschrift
in der Person von Jesus Christus ihre Erfüllung findet. Jesus Christus als Sehnsuchtsstiller. Wir haben ihn, er ist da. Du kannst zu ihm gehen, ohne große Vorleistungen. So wie du bist, kannst du zu ihm gehen und sagen, Herr, ich folge dir nach. Sei mein fester Halt in meinem Leben. Und was für den Prediger noch unerreichbar war, ist für Christen und die es werden wollen, ein verfügbares Angebot. Christus ist die Antwort auf das Suchen des Predigers nach Sinn und Perspektive. Jesus Christus zeigt uns den Weg zum Herzen Gottes. Man kann in einer persönlichen Beziehung zu ihm leben und findet darin ungeahnte Erfüllung und auch Lebensfreude. Dank Jesus findet der Mensch nach Hause. Er findet bei Gott eine neue Dimension von Annahme, Hoffnung und Frieden. Das wünsche ich euch allen, dass ihr auch in diesen bewegten Zeiten in unserem Lande die Hoffnung nicht verliert, nicht in Angst verfallt. Das ist auch Sinn einer jeden Predigt. Die Angst zu nehmen, frei zu leben. Du hast doch einen festen Begleiter, der Herr Jesus. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie behütet. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen.